Kommunismus hieß damals die Stalin-Diktatur, die ja nicht wenige Millionen Menschen ebenfalls zu Tode gebracht hat. In der konkreten Situation war es aber natürlich der Kampf gegen den vor Ort herrschenden Faschismus.
Heute sitzen die Kommunisten im Salzburger Landtag. Und die KPÖ war zuletzt zweitstärkste Partei bei den Gemeinderatswahlen in der Stadt Salzburg. Zur Zeit des Austrofaschismus und während der NS-Zeit war die KPÖ verboten. Illegal waren dennoch einige aktiv und mussten dafür ihr Leben lassen. Ein Streifzug durch die Geschichte des Kommunismus in Salzburg von 1918 bis in die Gegenwart.
Schattenorte. Ein Podcast über die dunkle Geschichte Salzburgs.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schattenorte. Mein Name ist Simona Pinwinkler und gemeinsam mit meiner Kollegin Anna Boschner beleuchten wir Orte mit dunkler Geschichte in Stadt und Land Salzburg. Da es die erste Folge nach unserem Live-Podcast-Event im SN-Saal ist, nutze ich die Gelegenheit und bedanke mich auch im Namen meiner Kollegin Anna bei allen Hörerinnen und Hörern, die gekommen sind. Es hat uns sehr gefreut, einige von Ihnen persönlich zu sehen und auch einmal ins Gespräch zu kommen. Die Folge, die sich mit gleich zwei Schattenorten in Stadt und Land Salzburg beschäftigt, nämlich dem ehemaligen Augustinerkloster in Hallein und auch dem heutigen Mozarteum und ehemaligen Afrikamuseum in Salzburg, gibt es zum Nachhören auf www.sn.at/podcast und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Nun setzen wir unsere Serie an Schattenorten aber fort. In dieser Folge widme ich mich einem politischen Thema, das gerade in den vergangenen Monaten, und zwar im Wahlkampf, im Gemeinderatswahlkampf der Stadt Salzburg, immer wieder im Gespräch war. Es geht um den Kommunismus in Salzburg. Von der Gründung bis zu ihrem Wiedererstarken in der jüngeren Vergangenheit. Dazu habe ich auch mit KPÖ-Chef und designierten Vizebürgermeister der Stadt Salzburg, Kai Michael Dankl, gesprochen. Zuerst werfen wir aber einen Blick in die Geschichte der Partei. Denn natürlich nicht der Kommunismus an sich ist das schattige, düstere, sondern vielmehr das Schicksal, das vielen ehemaligen Kommunistinnen und Kommunisten zur Zeit des Austrofaschismus, aber auch zur Zeit des Nationalsozialismus besonders, zuteil wurde. Daran erinnert auch der Ort, von dem ich für diese Folge ausgehe. Und dieser befindet sich im Salzburger Stadtteil Max-Glan. Im Stölzl-Park steht seit 2019 ein Mahnmal zum Gedenken an jene Frauen aus Salzburg, die im politischen Widerstand gestorben sind. Also ein Gedenkstein, den gab es schon früher, aber dieses wurde eben dann im Jahr 2019 erweitert, und zwar für 18 Frauen. Und die Namen und Lebensdaten von diesen 18 Frauen sind auf diesem Gedenkstein zu finden. Dieser Gedenkstein, der schon vorher da war und nämlich bereits seit 1947 in Max-Glan zu finden war, war ein Stein für Rosa Hoffmann. Die junge Kommunistin wurde mit 23 Jahren von den Nationalsozialisten wegen Hochverrats zum Tode verurteilt. Wir hören später noch mehr von ihr. Aber beginnen wir ganz am Anfang. Und zwar in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg. Nämlich noch kurz vor der Gründung der Ersten Republik, im November 1918, hat sich in Österreich, genauer gesagt in Wien Favoriten, die Kommunistische Partei formiert. Sie zählt damit zu den ältesten kommunistischen Parteien der Welt. In Salzburg war die Bewegung aber zunächst nur eine Randerscheinung. Es sollte dauern, bis es zum Aufstieg kommt. Über die Anfänge des Kommunismus habe ich mit dem Historiker Johannes Hofinger gesprochen. Er arbeitet im Stadtarchiv Salzburg.
Die KPÖ, also die Österreichische Kommunistische Partei, ist ja die drittälteste der Welt nach der Sowjetunion und nach Finnland. Aber in der Realpolitik in Österreich, eventuell noch am ehesten in Wien und in der Steiermark, aber in Salzburg spielte sie eigentlich keine Rolle. Man hatte die Erfahrungen mit der Räterepublik und so weiter, mit den Umsturzversuchen in Bayern. Also die Salzburger waren da sehr zurückhaltend in dem Anflug von Extremismus, dass man dem zuarbeiten wollte. Deswegen war die KPÖ in Salzburg lange Jahre eigentlich immer ein Randphänomen. Hatte nur wenige Wähler oder trat dann bei den Landtagswahlen und bei den Kommunalwahlen auch gar nicht an. Der Aufstieg der KPÖ in Salzburg, aber auch in ganz Österreich, war eigentlich ein Resultat der Weltwirtschaftskrise Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre. In dieser wirklich schwierigen wirtschaftlichen Situation für viele Menschen hat sich dann eine Radikalisierung der Bevölkerung ergeben, die dazu geführt hat, dass die herrschenden Parteien enorm viele Stimmen verloren haben und die Ränder gestärkt wurden. Das hieß, die Ränder auf der rechten und auf der linken Seite. Bei den Landtagswahlen 1932 trat die KPÖ erstmals in Salzburg an und erreichte ein zumindest respektables Ergebnis, aber natürlich nicht vergleichbar mit den ebenfalls sehr stark vertretenen Nationalsozialisten, die bei den Landtagswahlen 1932 wirklich durch die Decke gingen. Grundlage dieses Erfolgs war tatsächlich die wirtschaftliche Situation, in der sich viele Menschen in Salzburg, aber auch darüber hinaus befunden haben. Der Erfolg, den die KPÖ damals einfahren konnte, nämlich dass sie also mehr Wählerinnen und Wähler, vor allem in der Stadt Salzburg, in den Industriezentren in Pongau, aber auch beispielsweise in Bürmoos hatte, der Erfolg war aber nur von kurzer Dauer, weil dann im Jahr darauf die Regierung Dollfuss die KPÖ in ganz Österreich verboten hat. Also Dollfuss war ja schon auf dem Weg, einen autoritären Staat in Österreich umzusetzen, ähnlich also in Nachfolge, wenn man so sagen will, wie Adolf Hitler in Deutschland. Und für ihn war klar, dass es à la longue zu einem Einparteiensystem kommen wird, das dann ja auch 1934 umgesetzt wurde.
Wie hat sich die KPÖ gerade auch in Salzburg da noch bewegen können, trotz des Verbots?
Das Interessante ist ja, von 1918 bis 1933, in diesen 15 Jahren, gibt es eine sehr starke Strukturierung der Partei, eine Hierarchisierung. Wenn man es ein bisschen überspitzt formuliert, kann man sagen, was von Moskau über Wien nach Salzburg kommt, ist durchzuziehen. Also in Wien sitzt das Zentralkomitee, in Moskau sitzt das Zentralkomitee der KPDSU. Die geben sozusagen diese große Linie vor, wie die Weltrevolution gemacht werden soll. Dem haben sich alle Länderorganisationen anzuschließen. Das heißt, man war eigentlich sehr in einem sehr strikten Regelwerk gefangen, wenn man so sagen will. Dollfuss verbietet die KPÖ. Es ist der Rückzug in die Illegalität, die Aktivität in der Illegalität. Und die schafft jetzt Freiheiten, wenn man so sagen will. Die bedingt natürlich Freiheiten, weil man sich irgendwie organisieren muss. Und 1934, nach dem Februaraufstand, ist ja dann auch die SPÖ, die Sozialdemokratische Partei, verboten worden, damals ja noch SDAP. Und dieses linke Lager schafft es dann, sich doch zu formieren, wenngleich es eigentlich zu sehr wenigen groß angelegten koordinierten Aktionen kommt. Es ist von der Quellenlage her gar nicht so einfach. Und ich glaube auch oft, wenn man heute die damals handelnden Akteurinnen und Akteure fragen würde, wäre es für die auch nicht so einfach, sich als revolutionäre Sozialistin oder als KPÖlerin zu deklarieren oder zu definieren vielmehr. Die Übergänge waren fließend, wenngleich es schon in beiden Gruppierungen zu Landesleitungen gegeben hat. Sowohl im Ständestaat, im Austrofaschismus, als auch dann in der NS-Zeit. Also es hat eigentlich den Block der revolutionären Sozialisten, der Nachfolger der Sozialdemokratie gegeben und auch den Block der Kommunisten. Aber man muss sagen, viele Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten sind zu Kommunistinnen und Kommunisten geworden in diesen 30er Jahren, weil ihnen die offizielle Parteilinie der Exilparteiführung der Sozialdemokratie zu milde war, zu ungenau, zu schwammig im Verhältnis zu dem, was passiert. Im Verhältnis zu dem, was passiert im Ständestaat und dann auch im Verhältnis zu dem, wie sie sich zum Nationalsozialismus gestellt haben. Ist ja auch ein Resultat dessen, dass die Männer und Frauen oft nicht gewusst haben, wo geht es wirklich hin. Beide Systeme haben ja in gewisser Weise ein Angebot gemacht an die Arbeiterinnen und Arbeiter. Und für viele war es verlockend, dann doch irgendwie zumindest nicht dagegen aufzustehen. Und dann gab es den harten Kern, die wirklich bei den revolutionären Sozialistinnen und Sozialisten aktiv waren und bei den Kommunisten, also bei der illegalen KPÖ, die Bewegungen dann auch am Leben erhalten haben. Zurückkommend auf die Frage, es gibt Überschneidungen, und gleichzeitig auch den Versuch der Abgrenzungen. In der NS-Zeit hat es dann auch Versuche gegeben, die Kräfte zu bündeln. Das ist aber an den dahinterliegenden Parteiideologien in Salzburg gescheitert.
Doch wie hat sich dieser Widerstand geäußert? Die Arbeit der revolutionären Sozialisten und Kommunistinnen war immer gewaltfrei. Es ging immer um Schulungen, die Propaganda, aber auch die Hilfe für Familien von Inhaftierten. Doch welche Aktionen gab es? Gab es so etwas wie Kontinuität oder inwieweit war das in der Illegalität überhaupt möglich?
Das wäre ja genau das Gefährliche gewesen, wenn es diese Kontinuität gegeben hätte, wenn es dieses öffentliche Auftreten gegeben hätte. Illegalität bedeutet immer, dass man Aktionen plant, die von der Staatsmacht nicht beobachtet werden können. Und heißt aber gleichzeitig auch, die Staatsmacht muss immer schauen, dass sie genau diese Aktionen beobachten kann, weil sie nur dadurch die Illegalität aufdecken kann. Und das heißt, es gab überhaupt keine Regelmäßigkeit. Alles passierte in sehr kleinen Zweier-, Vierer-Beziehungen. Die Aufgaben waren zum Teil sehr kleinteilig aufgeteilt, also wie das Propagandamaterial beispielsweise von Wien nach Salzburg kam, wer in Salzburg für die Vervielfältigung zuständig war, wer es dann als Nächste bekommen hat für die Verteilung, beispielsweise in den Telefonzellen oder am Bahnhof und so weiter. Also was aktenkundig ist, ist eigentlich immer die andere Seite, nämlich die Behördenseite, die Gerichtsseite, die die Anklage formuliert, wenn es so wie 1936 zum Sozialistenprozess kommt oder dann in der NS-Zeit, wenn die Volksgerichtshöfe über die Gefangengenommenen urteilen.
Vielleicht dann zum Übergang vom Austrofaschismus und dann in den Nationalsozialismus. Inwieweit hat sich dann die Lage noch einmal vor allem auch für die Kommunisten verschärft?
Sie hat sich in dem Sinn eigentlich nicht verschärft, sondern hat sich fortgesetzt. Der Austrofaschismus hat die Kommunistinnen und Kommunisten nicht verschont, der Nationalsozialismus hat sie nicht verschont. Die Rate der Todesurteile ist ganz entscheidend, die ganz entscheidende Steigerungsstufe in der NS-Zeit. Also während man im Ständestaat ja zwar Urteile gesprochen hat, aber die Todesurteile nicht vollstreckt hat, haben die Nationalsozialisten das als absolutes Abschreckungsinstrument eingesetzt. Mitbedenkend natürlich auch, es war Krieg. Das heißt, das war immer das Argument, während die einen an der Front für die Verteidigung des Vaterlandes unter Anführungszeichen kämpfen, versuchen im Hinterland, die eh nicht im Krieg sind, die Lage zu destabilisieren. Wehrkraftzersetzung, gegnerische Propaganda und so weiter. Also das waren alles diese Vorwürfe, die dann in die Anklage eingeflossen sind. Das Interessante ist, dass nach dem Anschluss die Kommunisten, die illegalen Kommunistinnen und Kommunisten, eigentlich zunächst einmal in einer Art Warteposition waren, dass es einige Monate gedauert hat, bis man sozusagen wieder Tritt gefasst hat, dass dann aber gleich die Forderung der Aktivistinnen und Aktivisten war, dass Österreich als selbstständiges Land wieder ersteht. Im Hinterkopf behaltend natürlich, am Ende sollte das ein sozialistisch-kommunistischer Staat sein, im großen Verbund der Weltrevolution. Also das war das dahinterliegende Ziel. Aber die Annexion durch Hitler-Deutschland, die wurde von vornherein abgelehnt, also ab Herbst 1938. Zu wirklichen organisatorischen Zusammenschlüssen, zu dieser Formierung der illegalen Aktivitäten, kam es dann erst wieder ab Frühjahr 1939. Das können wir wieder rekonstruieren aus den Unterlagen, die die Volksgerichtshöfe gesammelt haben, also aus der gegnerischen, aus der Staatsperspektive. Und da lässt sich festschreiben, dass es eine Landesleitung gegeben hat, der illegalen Kommunistinnen und Kommunisten, die von Franz Ofner geleitet wurde, ein Friseurgehilfe, der damals gerade einmal 20 Jahre alt war oder noch nicht einmal 20, als er die Leitung übernommen hat. Er ist dann zum Wehrdienst einberufen worden und dann hat der ungefähr 40-jährige Anton Reindl die Landesleitung übernommen.
Neben jenen, die sich ganz bewusst dafür entschieden haben, die kommunistische, damals illegale Partei zu unterstützen, gab es auch viele, die unverhofft ins Visier der Ermittlungen kamen. Ich frage Herrn Hofinger, wie viele Personen überhaupt zu diesem Kreis der Kommunisten in Salzburg zu zählen waren damals.
Es gibt Interviews, die in den 80er Jahren gemacht worden sind, wo eben genau das als individuelles Problem auch oder als Identitätsproblem unter Anführungszeichen festgeschrieben ist, dass die Leute oft gar nicht gewusst haben, dass sie Teil der illegalen KPÖ waren, weil sie der Nachbarin 2 Reichsmark gegeben haben für die Unterstützung, weil sie gewusst haben, da ist jemand eingesperrt worden. Und die Nachbarin hat es dann der Leitung gegenüber, also der höheren Ebene, als Mitgliedsbeitrag für die KPÖ angegeben. Und damit war die Person jetzt auf einmal Mitglied bei der illegalen KPÖ. Somit kommt man ins Visier der Staatsmacht, der Verfolgungsbehörden, obwohl sie eigentlich damit nicht zwingend was zu tun hatte. Also da muss keine politische Überzeugung dahinter gewesen sein, in diesem Fall bei, in dem geschilderten, dass man sozusagen ein Teil der illegalen KPÖ wird. Und in dieser großen Gemengelage ist es sehr schwer eigentlich zu sagen, diese illegale Gruppe hat in Salzburg, in Stadt und Land 150 oder 350 Personen umfasst. Oftmals ist es ja so, der Mann ist bei der Eisenbahn und kommt in Berührung mit der KPÖ und ist durchaus bereit, da mitzuarbeiten eventuell, liefert einmal Propagandamaterial von Salzburg nach Schwarzach, ist aber jetzt sozusagen noch nicht Mitglied der KPÖ, er bezahlt noch nichts. Dann vielleicht bezahlt er doch, nimmt er die Frau mit, bezahlt die auch, reklamiert er sie hinein, will sie gar nicht. Also es ist ganz schwer, hier einigermaßen verlässliche Zahlen zu sagen. Was wir wissen, ist, dass an die 80 Personen durch die NS-Schergen zu Tode gebracht worden sind, Männer und Frauen aus Stadt und Land Salzburg, denen eben vorgeworfen wurde, für die revolutionären Sozialistinnen und Sozialisten beziehungsweise für die KPÖ zu arbeiten, die Propaganda betrieben haben.
Zu den Personen. Historiker Hofinger hat bereits Franz Ofner genannt, den Friseurgehilfen. Und auch Anton Reindl, der die Parteileitung dann übernommen hat. Er und seine Frau Anna Reindl galten als aktive illegale Kommunisten in der Stadt Salzburg.
Die beiden waren einfach sehr stark politisiert, kommen ja, es ist bei fast allen so, dass sie aus linksgerichteten Haushalten, oder eigentlich ist es bei allen so, und dann auch in Betrieben gearbeitet haben, wo sie entweder als Arbeiterinnen und Arbeiter tätig waren oder wo sie so kleine Facharbeiterinnen und Arbeiter waren, Handwerkerinnen und Handwerker. Und die Reindls waren so ein Ehepaar, das politisch sehr interessiert war, sehr aufgeschlossen und offensichtlich auch sehr wach, denn die Anna Reindl war ja dann, ist ja zumindest wieder von NS-Seite unterstellt worden, die Leiterin der Frauenzelle, der kommunistischen Frauenzelle in der Stadt Salzburg. Wobei man hier sagen muss, das klingt jetzt so formalisiert, eine Frauenzelle, das ist natürlich ein Konstrukt der Nationalsozialisten, die sie als die Leiterin dieser Frauenzelle erkannt haben. Im Endeffekt war es ein Ineinandergreifen von mehreren Rädchen, wo also Frauen ganz wichtige, grundlegende Propagandaarbeit auch betrieben haben, die eben die Materialien aus Wien übernommen haben, die sie selbst vervielfältigt haben, die sie, wie Rosa Hoffmann dann auch, in der Kaserne in Riedenburg oder am Hauptbahnhof die Flugblätter verteilt haben. Also wo die Frauen eine ganz entscheidende Rolle in der widerständigen Politik geleistet haben.
Dann gab es noch Rosa Hoffmann. Sie ist eine der bekanntesten Widerstandskämpferinnen in Salzburg. Was weiß man über ihr relativ kurzes Leben?
Die Rosa Hoffmann ist fast eine der jüngsten. Also der Franz Ofner war 1921 geboren, der ist wirklich ganz aktiver Kommunist gewesen, auch aus dem sozialdemokratischen Milieu kommend. Und man könnte fast sagen, sein Pendant ist die Rosa Hoffmann auf der weiblichen Seite. Die ist 1919 im oberösterreichischen Wildering geboren, war aber nach Salzburg bzw. nach Max Glahn zuständig. Die Rosa Hoffmann hat eigentlich ein nicht leichtes Leben gehabt. Ihr Vater hat relativ früh Suizid begangen infolge der Weltwirtschaftskrise und sie ist in diese politische Tätigkeit hineingewachsen, muss man eigentlich sagen, und hat eben diese Tätigkeiten für die illegale Widerständigkeit ausgeführt, die schlussendlich dazu geführt haben, dass sie mit etwas über 20 Jahren dann 1942 verhaftet wurde und in Berlin Plötzensee enthauptet wurde. interessant ist an der Figur der Rosa Hoffmann, dass sie nach dem Krieg sowohl von den Kommunisten, von der KPÖ, als auch von der SPÖ für sich reklamiert worden ist. 1947 ist im Stölzlpark in Maxglan das Rosa-Hoffmann-Heim der SPÖ eröffnet worden, also ein Kinderheim, ein Kindergarten, wo im abgeschlossenen Bereich des Kindergartens dann ein Denkmal für die Rosa Hoffmann, also dieser Gedenkstein, enthüllt worden ist, wo eben auf dem steht, sie ist gefallen für den Sozialismus. Das ist diese Reklamierung, die die Salzburger SPÖ dann nach 1945 gemacht hat. Gleichzeitig aber natürlich auch wieder ein Hinweis darauf, dass diese Grenzen zwischen KPÖ und revolutionären Sozialisten in der Kriegszeit gar nicht so einfach zu ziehen waren.
Sie ist eben wegen Hochverrats zum Tode verurteilt worden. Und ausschlaggebend waren, glaube ich, Flugblätter, die sie wo verteilt hat? Ich glaube, da gibt es eine Geschichte
dazu. In der Riedenburg-Kaserne in der Nähe, also in der Telefonzelle in der Riedenburg. Auf dem Mönchsberg hat sie auch auf Parkbänken was hinterlegt und eben auch am Hauptbahnhof. Es waren immer frequentierte Plätze. Es mussten aber solche Plätze sein, wo man manche Momente des Unbeobachtetseins auch hat. Also man kann es auch mit den Geschwistern Scholl vergleichen, die ja in München die Flugblätter verteilt haben auf der Universität. Sie hat es quasi in einem anderen sozialen Milieu gemacht, nicht auf der Universität, sondern in alltäglichen Räumen. Und es war natürlich auch ganz klar, in der Riedenburg-Kaserne, wo die Soldaten dann stationiert sind, wenn man da Propaganda betreiben kann, da macht man die Staatsmacht natürlich umso kribbeliger, weil das natürlich tief ins Innere geht dann. Das Interessante ist, dass die Rosa Hoffmann eine der wenigen Frauen ist, die zu Tode gekommen ist, die einen Prozess bekommen hat. Das war schon interessant, weil viele Frauen ohne Prozess ins Konzentrationslager gekommen sind und dort nach relativ kurzer Zeit ermordet wurden. Die Männer haben im Regelfall immer vor dem Volksgerichtshof ein Verfahren bekommen. Viele wurden zum Tode verurteilt, etliche wurden zu langjährigen Haftstrafen verurteilt. Aber von 7 Frauen wissen wir, die sind verhaftet worden und ins KZ Auschwitz gebracht und nach wenigen Monaten ermordet worden. Das Ganze ist ins Rollen gekommen, weil es der Gestapo gelungen ist, einen Spitzel einzuschleusen in diese klandestinen politischen Bewegungen der revolutionären Sozialisten und der KPÖ. Das hat dazu geführt, dass im Frühjahr 1942 dann die Gruppe aufgeflogen ist, also beide Gruppen. Der Blutzoll der Kommunistinnen und Kommunisten war aber noch höher als jener der revolutionären Sozialistinnen und Sozialisten.
Ich hoffe halt, dass das Gnadengesuch Erfolg hat. Wenn nicht, kann man auch nichts mehr ändern. Abgefunden habe ich mich schon derzeit. Ihr glaubt nicht, wie viele dasselbe hier mitmachen wie ich. Sehnsucht habe ich nach euch und den Bergen. Diese Zeilen stammen aus dem Abschiedsbrief Rosa Hoffmanns vom 9. März 1943. Am selben Tag wurde sie in Berlin hingerichtet. Aufgeflogen ist die Gruppe der damals illegalen Kommunisten über einen Spitzel.
Wir wissen leider relativ wenig über den Josef Kirschner, so hieß der, der von der Gestapo eingeschleust wurde, der sich also mit den Leuten unterhalten hat, Informationen gesammelt hat und dem es gelungen ist, Informations- und Geldflüsse zu dokumentieren. Er ist dann auch nach Aufdeckung dieser Zellen in Salzburg mehr oder weniger spurlos verschwunden. Bis heute ist nicht klar, was mit ihm dann weiter passiert ist.
Zu den Flugblättern oder zu den Inhalten, die die Kommunisten auch verbreitet haben. Ich habe so ein bisschen in der Recherche gefunden, dass zum Teil auch sehr Russland-positive Inhalte drinnen waren. Natürlich auch von der proletarischen Diktatur ist dort die Rede. Gibt es da vielleicht auch eine Kehrseite, dass vielleicht auch die Inhalte sozusagen Schattenseiten mit sich trugen?
Natürlich mussten wir davon ausgehen, dass alles, was unter dem Label des kommunistischen Widerstandes in der NS-Zeit passiert ist, immer im Hinterkopf hatte, am Ende ist die Weltrevolution anzustreben. das unabhängige Österreich, das wieder entstehen soll, soll ja dafür entstehen, dass es schlussendlich ein kommunistisches Österreich wird. Es war ja der große Kampf dieser beiden Weltanschauungsideologien, auf der einen Seite der Nationalsozialismus und auf der anderen Seite der Kommunismus. Wir wissen eigentlich relativ wenig, wie politisiert die Mitglieder der Salzburger Gruppe tatsächlich waren. Also es wäre mal interessant zu schauen, ob es Aussagen gibt darüber, wie die Haltung der Männer und Frauen war, als Hitler und Stalin den Nicht-Angriffspakt im August 1939 vereinbart haben. Also ob es da irgendwelche Aussagen gibt. De facto ist es so, der Widerstand bezog sich auf den Nationalsozialismus und die Zielvorstellung war das kommunistische Österreich. Jetzt muss man sagen, Kommunismus hieß damals die Stalin-Diktatur, die ja nicht wenige Millionen Menschen ebenfalls zu Tode gebracht hat. In der konkreten Situation war es aber natürlich der Kampf gegen den vor Ort herrschenden Faschismus.
Wie sieht es mit den Kommunistinnen und Kommunisten außerhalb der Landeshauptstadt zur Zeit des Zweiten Weltkriegs aus, vor allem am Land?
Wir wissen ganz wenig über die Strukturen und die Mitglieder der kommunistischen Bewegung außerhalb der Landeshauptstadt Salzburg und außerhalb der zweitgrößten Stadt Hallein. Also das waren natürlich die Epizentren der Aktionen und der Aktivitäten der Partei. Es gab dann beispielsweise in Bürmoos eine relativ große KPÖ-Gruppe, ein Resultat der Wirtschaftskrise, der Schließung der Glaserei in Bürmoos, die dazu geführt hat, dass eine kommunistische Gruppe, eine Bewegung gegründet worden ist, der gleich mal 60 Personen angehört haben. Bei den Landtagswahlen 1932 haben etwas über 3000 Männer und Frauen in ganz Salzburg die KPÖ gewählt. Das sind 2,7%. Das ist ein durchaus respektables Ergebnis, aber da geht es ja nur um die Wahl. Ich mache ein Kreuzchen, das heißt nicht, dass ich aktiv für eine Bewegung bin. Das heißt, abgesehen von den Ballungszentren betrifft es einige wenige Orte entlang der Bahnlinie, wo sich also Eisenbahner vor allem formiert haben. Eben im Pongau gibt es eine größere Gruppe und dann im Flachgau diese Gruppe rund um Bürmoos. Aber sonst gibt es über die Salzburger KPÖ eigentlich vor dem Ständestaat, vor dem Verbot, eigentlich relativ wenig Bekanntes.
Ein wichtiger Ort im Zusammenhang mit dem politischen Widerstand war eben auch Hallein. Eine Schlüsselfigur dort war Agnes Primoschitz. Sie überlebte die NS-Zeit und konnte ab den 1980er Jahren in Schulen der nächsten Generation von ihren Erfahrungen berichten. Sie starb im hohen Alter im Jahr 2007 in Hallein.
Agnes Primoschitz ist tatsächlich so eine Ikone, wenn man so sagen will, in der kommunistischen Erinnerungskultur in Salzburg. Sie hat ein sehr langes Leben gehabt und hat in diesem sehr langen Leben sehr viel erlebt und sehr viel bewegt. Wenn man sich anschaut, dass sie als Ehefrau und Mutter Arbeiterin in der Tabakfabrik war, dann Rotkreuzschwester in der NS-Zeit war, Fluchthelferin für Gefangene aus dem KZ-Außenlager, kommunistische Gemeinderätin in Hallein nach 1945 und schlussendlich dann doch wieder einen normalen Brotberuf nachgegangen ist, dann sieht man schon, wie viele Facetten eigentlich in dieser einen Biografie vereint sind. Bis dato hat sich die Auseinandersetzung mit der Person der Agnes Primoschitz auf zwei Bereiche ihres Lebens sehr stark fokussiert. Das ist einerseits ihre Arbeit in der Tabakfabrik und was sie damals auch politisch in die Tabakfabrik eingebracht hat. Und das andere ist ihre Widerstandstätigkeit bzw. ihre Tätigkeit als Fluchthelferin für die KZ-Außenlager-Gefangenen. Etwas weniger in die Betrachtung mit eingeschlossen wurden bis ihre Tätigkeiten für die KPÖ im Halleiner Gemeinderat. Hier würde es sich sicher lohnen, einmal genauer hinzuschauen, was waren ihre Aufgabenbereiche. Sie war ja meines Wissens für Wohnung und Fürsorge zuständig. Und dann wäre es natürlich auch interessant zu schauen, ob es Aufzeichnungen gibt über die Arbeit und die ideologische Ausrichtung der Salzburger, aber auch der Halleiner KPÖ natürlich in diesen Nachkriegsjahren. Das ist ja ein Faktum, dass die KPÖ nach 1945 quasi unter dem Protektorat der sowjetischen Besatzungsmacht hier einfach als staatsgründende Partei 1945 eingesetzt worden ist, dass der Zuspruch der Österreicherinnen und Österreicher aber relativ überschaubar war. Also, wie gesagt, Agnes Primoschitz sitzt in Hallen im Gemeinderat als kommunistische Abgeordnete. In der Stadt Salzburg gibt es Heinrich Falterbauer, der nach 1945 ein Gemeinderatsmandat erringt und dieses bis 1967 hat. Im Land Salzburg, im Landtag, sitzt der Maurer und Stuckateur Franz Strasser zumindest eine Legislaturperiode von 1945 bis 1949 im Landtag und dann verliert die KPÖ dieses Landtagsmandat wieder. Also die Arbeit nach 1945 ist meines Wissens bisher für Salzburg noch nicht geschrieben, die sich mit der Geschichte und der Politik der Kommunistischen Partei Salzburgs auseinandersetzt.
Der einzige KPÖ-Mandatar im Salzburger Gemeinderat nach 1945 vor Karl Michael Dankl war Heinrich Falterbauer. Er ist am 12. Dezember 1910 in Wien geboren, ist im Bezirk Braunau aufgewachsen, dann nach Salzburg gekommen. Er ist während der NS-Zeit im August 1942 als politischer Häftling ins Gefangenhaus in Salzburg gekommen und dann weiter ins KZ Amberg. Nach dem Krieg wurde er als KPÖler in den Salzburger Gemeinderat gewählt. Er fiel vor allem inhaltlich mit dem Thema Wohnen und Frieden auf und auch immer wieder mit Polemik. Den anderen Parteien und bürgerlichen Eliten galt er als lästig. Menschlich wurde er aber von Parteigegnern und Kollegen aus dem Gemeinderat als angenehm und freundlich beschrieben. Ein früher Karl Michael Dankl also? Doch wie konnte man nun diese Beziehung der KPÖ in Salzburg zur sowjetischen Besatzung und auch zur Sowjetunion nach 1945 beschreiben?
Da schließe ich jetzt an das an, was ich vorher gesagt habe. Illegalität verschafft Freiheit in gewisser Weise, Legalität und dann noch dazu staatstragende Legalität verschafft Zwänge. Nach 1945 ist klar, die KPÖ wird, weil die Sowjetunion entscheidend an der Befreiung Österreichs mitgewirkt hat, wird als staatstragende Partei eingesetzt, kommt in alle Gremien, heißt aber gleichzeitig auch, es beginnt nun wieder diese pyramidenförmige Hierarchisierung und dieses absolute Gehorsam nach oben. Das heißt, die KPÖ Österreich orientiert sich an sowjetischen Vorgaben und die KPÖ in Salzburg orientiert sich an den Vorgaben der Wiener Bundesleitung. In dem Moment war eigentlich ein Ausscheren aus der Parteilinie innerhalb der KPÖ schon wieder praktisch unmöglich. Man musste das vollziehen, was von der jeweils höheren Ebene gekommen ist. Und das ist für die anderen Parteien dann doch nicht in dieser Vehemenz klar. Also zum Beispiel bei der ÖVP ist es immer ja ein Problem gewesen, dass diese Vielgliedrigkeit, diese Aufspaltung in Bünde und der Föderalismus auch für die ÖVP als Bundespartei, als Gesamtpartei immer eine Herausforderung war. Bei der KPÖ war es eine klare Pyramidenform und die Hierarchisierung geht von Moskau, Wien, Salzburg.
Jetzt war Salzburg unter der Besatzungsmacht der USA gestellt. Ist das auch vielleicht ein Grund dafür, dass es in Salzburg die KPÖ vielleicht auch noch schwieriger hatte?
Möglicherweise, aber auch in Wien war es nicht einfacher. Also die KPÖ verliert sehr rasch an Terrain, als der Kalte Krieg so richtig Fahrt aufnimmt. 47, 48 ist absehbar, wo die Reise in Österreich eigentlich à la longue hingeht. Der eiserne Vorhang beginnt sich auf der Ostseite aufzuziehen und die KPÖ ist im Endeffekt dann Ende der 40er Jahre zu einem Randphänomen, zu einem politischen Randphänomen in Österreich geworden, ausgenommen eben diese einzelnen Sprengsel, in der Steiermark und in Wien gibt es noch stärkere, größere Zentren, aber in Salzburg ist es eigentlich in den späten 40er Jahren vorbei. Heinrich Falterbauer sitzt, wie gesagt, in der Stadt Salzburg noch länger im Gemeinderat, und wenn man sich anschaut, welche Themen er besetzt hat, dann waren das tatsächlich diese klassisch-kommunistischen Themen, wenn man so sagen will. Einerseits der Wohnbau, die Wohnungsversorgung, andererseits Fürsorgethemen und dann zum Dritten der Friede. Das, was uns aus der Ersten Republik über Zeitungsberichte und Prozessakten überliefert ist, dass es zu Schlägereien gekommen ist im Wirtshaus oder so irgendwas, das ist für die Zweite Republik eigentlich, ist auch undenkbar. Ist nicht überliefert und ist eigentlich auch undenkbar. Dazu haben sich die Zeiten einfach wirklich nach dem Zweiten Weltkrieg zu stark geändert. Und auch die politische Auseinandersetzung hat Gott sei Dank andere Formen gefunden. Etwas überspitzt formuliert muss man sagen, ab den 50er Jahren dümpelte die kommunistische Bewegung in Österreich eigentlich mehr oder weniger dahin. In Salzburg noch mehr, eben traditionell nach Westen ausgerichtet, sehr stark an Amerika orientiert. In Amerika haben dann die McCarthy-Prozesse begonnen, diese Jagd nach den vermeintlichen oder tatsächlichen Kommunisten im amerikanischen Kultur- und Politikleben. Also man war in Salzburg weit weg davon, dass die kommunistische Partei eine große Bedeutung, oder nicht einmal eine große, sondern eine relevante Bedeutung bekommen hätte.
Das hat sich in den vergangenen Jahren geändert. Die Kommunisten waren also von 1945 bis 1949 im Salzburger Landtag mit einem Mandat vertreten. Sie erreichten damals 3,8%. Bei den Wahlen 1949 ging das Mandat dann aber schon verloren, für lange Zeit. Erst 2023 zogen die Kommunisten wieder ein, und das mit Pauken und Trompeten. Sie erreichten fast 12% und 4 Mandate. Das ist durchaus als Überraschungserfolg zu bezeichnen. Die KPÖ erstarkte übrigens in den letzten Jahren nicht nur in Salzburg. In Graz gibt es mit Elke K. eine kommunistische Bürgermeisterin. Bei den Wahlen in Innsbruck schafften die Kommunisten heuer den Einzug in den Gemeinderat. Und im Salzburger Gemeinderat konnte die KPÖ im Jahr 2019 wieder ein Mandat erlangen, und zwar vom baldigen Vizebürgermeister Kai-Michael Dankl. Bei den vergangenen Wahlen im März 2024 wurde die KPÖ dann sogar zweitstärkste Partei. Dankl ging in die Stichwahl um das Bürgermeisteramt der Stadt Salzburg, unterlag dann aber doch dem SPÖ-Vizebürgermeister Bernhard Auinger. Im Wahlkampf ist der kommunistische Kandidat immer wieder mit dem Parteinamen konfrontiert worden. Wie er sich als studierter Historiker einen Kommunisten nennen könne. Und warum er an dem Parteinamen KPÖ vor dem Plus festhalte. Ich treffe mich mit dem künftigen Vizebürgermeister in seinem Büro im Schloss Mirabell. Und ich will von ihm wissen, ob diese Fragen auch parteiintern diskutiert wurden oder vielleicht auch immer noch werden.
Es war in vielen Interviews und Diskussionsrunden Thema, das stimmt. Auf der Straße, bei Infoständen, bei Haustürgesprächen, aber parteiintern war es eigentlich kein Thema. Das hängt in Salzburg auch damit zusammen, dass seit 2019, seit dem Sprung ins Stadtparlament, für Menschen mitbekommen, wofür wir politisch stehen, wie wir arbeiten, dass immer mehr Menschen das gut finden. Und ich glaube, wichtiger als das Etikett ist für Menschen, ob man für das, was man eintritt, wirklich steht, und das auch noch dabei. Im Kern geht es ja um die Vision für eine grundlegend gerechtere Gesellschaft. Das steht ja auch im 19. Jahrhundert, wo die Arbeiter- und Arbeiterinnenbewegung entsteht, wo die kommunistische Strömung entsteht, im Mittelpunkt, nämlich wie man zu einer klassenlosen Gesellschaft kommt, wo nicht ein paar wenige Besitzende alles bestimmen und die Mehrheit zwar arbeiten muss, aber eigentlich kaum mitreden kann. Und das ist ja eine Frage, die heute wieder aktueller wird, wenn man sich anschaut, welche enorme Macht einzelne Superreiche weltweit haben oder einzelne Konzerne und auch wie politischer Einfluss mitunter gekauft wird. Und das Bestreben der KPÖ in Salzburg war natürlich immer eines in Richtung einer solchen klassenfreien Gesellschaft, in Richtung mehr Demokratie, als man es im Kapitalismus zulässt. Und da war es natürlich naheliegend, dass die KPÖ auch als antifaschistische Kraft einerseits gegen den Austrofaschismus, andererseits gegen das Nazi-Terrorregime auftritt. Und das ist natürlich auch das, wo die KPÖ zusammen mit der Mitbegründung der Zweiten Republik ihre historisch größten Verdienste hat.
Wie der Historiker Johannes Hofinger schildert, gibt es keine zusammenfassende historische Auseinandersetzung der eigenen Parteigeschichte der KPÖ in Salzburg. Ich frage nach, ob mit der satten Parteienförderung, die es nach den Wahlerfolgen für die KPÖ Plus in der Stadt Salzburg künftig gibt, auch eine wissenschaftliche Aufarbeitung mit der eigenen Geschichte einhergeht.
Gerade die frühe Zeit, auch die Zeit der Gründung, wäre sicher spannend. Die KPÖ ist ja da ein paar Tage älter, sogar noch die Erste Republik. Was in der Tat recht gut mittlerweile erforscht ist, ist zum einen die Phase des antifaschistischen Widerstands, vielleicht noch einmal ein Stück mehr bezogen auf das Naziregime, weniger auf den Austrofaschismus. Der ist in Salzburg immer noch ein bisschen ein weißer Fleck in Teilen der Forschung und des Geschichtsbewusstseins, auch der politischen Gedenkkultur. Und was bundesweit gut erforscht ist, ist die Rolle der KPÖ nach 1945, auch mit den ganzen Verirrungen und dem viel zu kritiklosen Verhältnis gegenüber den Kommandowirtschaften in Osteuropa. Aber ich denke, gerade diese frühe Phase wäre spannend. Wir müssen es uns auch noch anschauen, aber es wäre auf jeden Fall lohnenswert, diese frühe Phase anzuschauen und auch mehr zu erforschen.
Ich frage nun auch den Historiker Johannes Hofinger, ob die Begründung, in Erinnerung an den Widerstand, an den Parteinamen KPÖ festzuhalten, aus heutiger Sicht schlüssig ist.
Ich glaube, es geht nicht darum, ob es aus historischer Perspektive schlüssig ist, sondern es geht darum, ob es als Legitimationsgrundlage bei den Wählerinnen und Wählern ausreicht, funktioniert. Und wie das Wahlergebnis gezeigt hat, ist es wahrscheinlich nicht an erster Stelle, ob die KPÖ Plus heißt oder was anderes, sondern es sind die Themen, die im Wahlkampf aufgekommen sind und, jetzt bin ich aber schon weg von dem, was eigentlich historisch ist, eher so in einem kleinen politikwissenschaftlichen Schlenkerer, es ist die Abgrenzung zu den anderen oder das Füllen einer Lücke, das andere politische Bewegungen offen gelassen haben. Wahrscheinlich ist es eine Kombination aus allem. Ich verstehe, dass viele, vor allem von den älteren Österreicherinnen und Österreichern, Schwierigkeiten haben, wenn sie hören, da tritt ein Kommunist an. Ich kann aber auch nachvollziehen, dass für viele nach 1990 Geborene das nicht nachvollziehbar ist. Was ist das Problem, wenn einer Kommunist heißt? Weil sie das tatsächlich nicht mehr mitbekommen haben, was das heißen kann, was das war, wenn eine Mauer durch Berlin geht, was das war, wenn auf Kuba sowjetische Raketen stationiert sind. Also all das ist Geschichte, die im politischen Alltagsgeschäft eigentlich mittlerweile weg ist.
Wenn man sich abschließend die Entwicklung des Kommunismus in Salzburg ansieht, was sind denn die Kontinuitäten, Parallelen, ideologisch, aber auch von den gesellschaftlichen Bedingungen der jeweiligen Zeit?
Also es gibt, glaube ich, zwei Dinge, die wirklich in einer Kontinuitätslinie stehen, auch im ideologischen Programm, wenn man so sagen will, der Gegenwart. Das eine ist dieser unverbrüchliche Antifaschismus, der immer wieder ja auch ins Thema wird und zur Sprache kommt. Also dieses Rückbesinnen auf die Leistungen der Kommunistinnen und Kommunisten gegen den Nationalsozialismus. Wie vorher schon angedeutet, man müsste sich eigentlich die eigene Position der Leute damals dem sowjetischen Regime gegenüber noch einmal genauer anschauen, um hier noch einmal etwas nachschärfen zu können. Und das andere ist dann das Sozialthema natürlich. In Salzburg wird sehr stark eben das Wohnen hervorgekehrt. Das ist eine Kontinuitätslinie, die sich eigentlich immer durchzieht, resultierend aus dem großen Thema der Lebensverhältnisse der arbeitenden Bevölkerung. Was man in der gesamten Diskussion aber auch mitbedenken muss, ist natürlich der Zerfall der Sowjetunion Anfang der 1990er Jahre, was ja bedeutet hat, dass die maßgebliche Instanz in der ideologischen Formulierung von Zielen, von kommunistischen Zielen, implodiert oder explodiert, je nachdem, wie man es sehen will, ist. Das heißt, in dem Moment löst es ja eine riesige Krise aus, weil alle Nachgeordneten, ich bin wieder bei der Pyramide, alle nachgeordneten Ebenen ja gar nicht wissen, wie sie sich jetzt verhalten sollen. Schafft jetzt wirkliche Freiräume und ich kann ja meinen Kommunismus fast selbst definieren, was ich unter Kommunismus verstehe. Und im Grunde sind wir noch immer in dieser, meines Erachtens, in dieser Selbstfindungsphase und Selbstdefinitionsphase. Jede Bewegung, es gibt zwar die Bundesleitung der KPÖ, aber sei es jetzt in Graz, sei es jetzt in Salzburg, jede Bewegung ist im Grunde relativ frei, die kommunistische Linie, die sie vertritt, zu definieren.
Als Historiker blickt man zwar hauptsächlich in die Vergangenheit. Ich frage Herrn Hofinger aber zum Schluss auch nach einer Prognose für den weiteren Erfolg der KPÖ in Salzburg.
Es ist eigentlich überall gesagt worden und auch festgeschrieben worden, das derzeitige Phänomen hängt maßgeblich an Kai Michael Dankl. Also er ist der Schöpfer, wenn man so sagen will, dieses Erfolgs oder der Begründer dieses Erfolgs. Und jetzt geht es darum, das, was angekündigt worden ist, das, was versprochen worden ist, das, was in Aussicht gestellt worden ist, auf die Füße zu bringen. Das heißt, wenn die KPÖ es schafft, in den nächsten Jahren tatsächlich im Wohnbau neue Wege zu begehen, dann ist es möglich, dass sich aus einem Überraschungserfolg, muss man eigentlich sagen, doch eine längerfristige Perspektive ergibt. Interessant wird es sein, zu Lasten welcher politischen Mitbewerberinnen und Mitbewerber das passieren wird, längerfristig. Also momentan hat er ja aus sehr vielen Lagern Stimmen abgezogen, nicht er, sondern die KPÖ plus. Und man wird sehen, wo das hingeht. Also ich denke, wie heißt es so schön, sie sind gekommen, um zu bleiben. Und das werden sie versuchen, auch tatsächlich durch die politischen Aktivitäten, durch die Taten umzusetzen.
Am 8. Mai 2024 werden der neue Salzburger Gemeinderat und die neue Salzburger Gemeinderegierung angelobt. Erstmals werden 10 Kommunisten im Gemeinderat der Stadt Salzburg sitzen. Kai Michael Dankl wird Vizebürgermeister für Wohnen und Bauen. Man wird sehen, wohin die Reise der Partei weitergeht. Bei den Hörerinnen und Hörern bedanke ich mich fürs Interesse. Haben Sie Fragen oder Anregungen, dann schreiben Sie uns gerne an podcast@sn.at. Das Buch zum Podcast unter dem Titel Schattenorte in Salzburg gibt es im SN-Shop, im Buchhandel und über den Verlag Anton Pustet. In der nächsten Folge, die im Mai noch erscheinen wird, werden wir uns passend zum Kulturhauptstadtjahr mit den braunen Flecken im Salzkammergut beschäftigen. Ich freue mich, wenn Sie dann auch wieder einschalten. Bis dahin, machen Sie es gut.
Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Simona Pinwinkler und Anna Boschner. Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie uns im Internet unter www.sn.at.